Ulrike Grüße zurück hier beim Blocktrainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mit mir, dem Phil, und heute ein neuer Gast, neuer Support, auch erste Mal dabei, der gute Jan. Servus.
Moin, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
Gerne, gerne. Danke dir, dass du dabei bist. Ja, der Jan auch bekannt unter dem, ich glaube, Kanuto hat das, glaube ich, mal irgendwann ins Leben gerufen, oder?
Denn, genau, ja.
Spitznamen, der Wüstenbär oder was es nicht alles gab. Ich glaube, den Wüstenhulk gab es auch mal. Ich
weiß gar nicht. Genau, den bullischen Wüstenfeld, ja.
Wüstenbull. Aber wie ist denn der Hulk eigentlich entstanden? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, das war, weil ich dann irgendwann im letzten Jahr so irgendwann angefangen habe, positivere Sachen, was den Markt angeht, zu posten. Und dann meinte Kanuto, okay, jetzt ist er ja nicht mehr der Wüstenbär, sondern zum Wüstenhulk mutiert.
Ja, also auf jeden Fall sehr witzig gewesen. Ja, wollen wir mal sehen am Ende der Sendung, ob du heute der Wüstenbulle, Wüstenhulk oder der Wüstenbär bist. Auf jeden Fall kennt man dich ja für deine messerscharfen Analysen und diverse Sachen bei Twitter, bei X. Oh, es kam gerade ein neuer Blog rein. Wollen wir gerade mal die Blogzeit abfrühstücken?
Ja, einen Moment. Ich gucke gerade mal. Genau, also bei mir ist die Blogzeit 838641.
Jawohl, habe ich auch. Die Hashrate nach wie vor nur eine Richtung. Satz per V-Byte sieht auch seit relativ langer Zeit jetzt schon recht ähnlich aus irgendwie, ne? Es bleibt immer so bei, weiß ich nicht, zwischen 10 und 20 meistens sind die, ne? Jetzt aktuell auch so 16, 18, 19. Hat sich da irgendwie so ein bisschen eingependelt auf jeden Fall. Ja. Die ganz hohen Gebühren, die ganz hohen Fees sind vorerst erstmal Vergangenheit. Mal sehen, wie lange. Ja, okay. Wir haben als erstes einmal was von letzte Woche, und zwar hat da Tether, der Stablecoin, viele werden ihn kennen, und zwar hat Tether an der BTC Pay Server, dieses Open Source Projekt, $100,000 gespendet. Eigentlich ganz coole Aktion, also das heißt eigentlich, also die haben ja öfter jetzt schon mal in der Vergangenheit, ja, wie kann man sagen, Aktionen gemacht, die sehr Bitcoin-freundlich sind. Also
und auch generell immer sehr positiv über Bitcoin geäußert oder ja, einfach generell das Thema, ja. Auch wenn sie ein Stablecoin-Provider sind, doch ja auch sehr positiv gegenüber Bitcoin stehen.
Ja, scheinen auf jeden Fall da ein gesundes Mindset irgendwie zu haben, könnte man so sagen. Ja, unter anderem halten die auch 75.000 Bitcoin und ja, wie gesagt, haben sich in der Vergangenheit gerade für Mining auch engagiert, das zu fördern und ja, reiht sich so ein bisschen ein in eine Reihe von ein paar anderen größeren Spenden, die in letzter Zeit irgendwie passiert sind. Tatsächlich auch, habe ich das gerade nochmal gelesen, von Coinbase. Hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, die haben sich ja mal versucht, irgendwie so ein bisschen wieder zurück in die Bitcoiner-Gunst zu sneaken irgendwie, oder? Die hatten ja auch mal irgendwie so eine 3,6 Millionen Euro Spende für die Entwickler.
Ja, und ich meine auch, dass sie doch jetzt auch dran sind, irgendwie mit Bitcoin-Lightning-Netzwerk-Integration, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das auch, ja.
Wo man sich ja schon eigentlich wundert, warum die da so lange überhaupt dafür gebraucht haben, als eine der größten oder die größte Börse, die wir in dem Bereich Bitcoin-Krypto haben.
Ja.
Aber ja. Man kann den ja, will den da vielleicht nichts unterstellen, aber es ist ja auch, da werden ja schon sehr viele Altcoins einfach angeboten auf der Börse.
Ja, auf jeden Fall.
Auch promoted.
Und natürlich die ganzen anderen Sachen von ein paar Jahren, die sie sich da gelappt haben mit den Kundendaten und so, ne? Das ist natürlich nicht vergessen. Ja, auch unter anderem jetzt gerade im Rahmen der ganzen ETF-Geschichte der vergangenen Monate, Bitwise und VanEck, die haben ja auch mal erklärt, dass sie einen Teil ihrer Gewinne aus ihren ETFs auch den Bitcoin-Entwicklern zukommen lassen, ne? Das ist ja auch nicht unerheblich, also ja.
Ja, da läuft doch gerade auch so ein bisschen diese Riesendiskussion auf Noste oder Twitter mit Odell und Saylor. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast.
Ja, das habe ich minimal mitbekommen, aber
also ich warte da auch erstmal noch ab, was sich da ergibt, aber irgendwie hat Odell ja irgendwie vorgeworfen, dass Saylor irgendwie einem ETF-Provider gesagt hat, wenn ihr irgendwie Bitcoin an Entwickler spendet oder so, dann ich weiß nicht, was er dann gesagt hat, aber irgendwie fertig machen will oder so.
Ja, ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was an dieser Sache dran ist.
Ich auch nicht.
Und irgendwie würde ich das gerne erstmal, ja, also ich muss sagen, bei sowas bin ich immer erstmal skeptisch, erstmal abwarten. Und ich glaube, was der ETF, ich glaube von Eck war das, meine ich, haben sich sogar schon geäußert und meinen irgendwie, dass das nicht so gewesen wäre, aber ja, irgendwie eine ganz dubiose Geschichte, die da so ein bisschen durch die Social-Media-Kanäle läuft.
Habe ich auch nur noch bis jetzt zu wenig drüber irgendwie gelesen. Keine Ahnung, bin ich auch mal gespannt. Ja. Klingt ein bisschen strange auf jeden Fall. Ja, genau. Dann gab es unter anderem auch Neuigkeiten aber einen kleinen Rückblick und Zusammenfassung auf die ganzen, auf die ganze Mining, Bitcoin-Mining-Branche. Das Halving steht ja vor der Tür, das Bitcoin-Halving, die Blockbelohnung, ne, wer das nicht weiß, wird halbiert auf 3,125 in Kürze. Also ich glaube, wir haben nur noch so 1300 Blöcke, glaube ich, ne, im Schnitt, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Das ist nicht mehr lange. Und auf jeden Fall haben einige große Miner nochmal nachgelegt und oder beziehungsweise sind noch dabei. Also da geht es unter anderem um Bitfarms, Riot Platforms und Marathon Mining. Digital Holding heißen sie ja. Und das ist schon ziemlich krass. Also diese Mengen und diese Hashrate, die da angestrebt wird von den einzelnen Unternehmen. Also ist schon krass, wie sich das so entwickelt hat in letzter Zeit irgendwie. Ne? Und es wird immer noch aufgerüstet, wenn man das so sagen darf.
Essex. Ja, da wird wirklich mittlerweile echt ordentlich investiert. Also das merkt man, oder ist dann schon spannend zu sehen, jetzt mit dem einfach diesen öffentlichen gehandelten Minern, wie da einfach auch plötzlich nochmal deutlich mehr Geld im Markt ist, wo einfach dann mal nicht nur 1000 Miner bestellt werden irgendwo, sondern auch mal 100.000 Miner für die Mining Farm irgendwo. Und ja, das ist schon eine interessante Entwicklung. Und natürlich jetzt auch durch das Halving, dass dann einfach vielleicht auch ältere Maschinen durch effizientere Miner jetzt der neueren Generation ersetzt werden. Und das ist natürlich sehr spannend zu beobachten, dass da auch trotz des Halvings quasi auch so riesige Investments getätigt werden, die auch für die Zukunft, also auch für erst in die nächsten Monate irgendwie gehen oder sogar nächsten Jahre, wo da Bestellungen laufen.
Ja.
Das ist schon sehr interessant zu sehen.
Ja, den neuen, ich meine, der S21, der neue Miner von Bitmain, der neue ASIC-Miner, ist ja noch gar nicht so lange her, als er vorgestellt wurde. Und jetzt gibt es ja schon vor ein paar Tagen, wo ist das auch erst gewesen, also relativ wenige Tage, den S21 Pro mit sage und schreibe 234 Terahash die Sekunde. Schon krass. Also die machen auch Sprünge, die Dinger, das ist schon, es geht ab auf jeden Fall. Es geht ordentlich ab. Ja, für schlappe $6,300 ist er zu haben, auf jeden Fall. Und ja, also im Einzelnen, mal, um ganz grob ein paar Zahlen zu nennen, bei Bitfarms war das so, dass die bis, ich glaube, Ende des Jahres insgesamt so auf 88.000 neue Miner kommen, neue Mining-Geräte, und dann streben die irgendwie 21 Exahash Sekunde an und 21, interessante Zahl auch. Dann Riot hatte jetzt bis Mitte 2025 angegeben, dass sie auf 41 Exahash die Sekunde kommen wollen, und Marathon ist hat jetzt vor kurzem auch ein Rechenzentrum übernommen in Texas, an einem Windpark, ne, mit 200 Megawatt Leistung. Und die wollen auch nächstes Jahr oder 2025, glaube ich, auf 50 Exahash die Sekunde kommen. Also allein schon die drei, das ist so krass. Ja, dann gibt es Neuigkeiten aus Südkorea. Da wird jetzt tatsächlich Bitcoin auch zum Wahlkampfthema. Das hört man jetzt immer öfter in letzter Zeit. Die Opposition da, eine mehr links angeordnete demokratische Partei, die will die Beschränkungen für einen Bitcoin-Spot-ETF aufheben. Und die Wahlen sind jetzt schon aktuell geschehen. Es gibt noch keine Ergebnisse. Ich bin jetzt nicht so top aktuell, dass ich die Hochrechnungen parat habe, aber das werden wir die nächsten Tage sehen. Aber schon interessant.
Also,
ne?
Also was ich vorhin so gelesen habe, zumindest so die Vorumfragen der Fernsehsender, Radiosender vor Ort, scheint die quasi jetzige Regierungspartei nicht mehr die Mehrheit zu haben, sondern dass die Oppositionsparteien, und das heißt auch die, die eher gesagt haben, wir wollen jetzt Bitcoin-ETFs auch in Südkorea zulassen, sei es lokal oder sogar auch, dass man US-ETFs handeln darf. Das heißt, ja, es steht vielleicht gar nicht so schlecht, dass in Zukunft dort auch es ein bisschen einfacher wird, an solche ETFs zu kommen oder auch ETFs aufzulegen. Ich meine, Südkorea war da ja auch schon immer ein bisschen strenger, teilweise was sowas anging. Stichwort sowas wie Kimchi Premium, da wurde ja auch dann teilweise auf deren Börsen ein anderer Preis gehandelt als auf den internationalen Märkten, weil es teilweise nicht so einfach war, irgendwie die Bitcoin quasi zwischen den Börsen zu switchen oder zu kaufen. Und ich denke mal, dass das scheint jetzt zumindest Parteien mehr Macht zu bekommen, die sich positiver gegenüber von Krypto Bitcoin stellen.
Ja, also es ist auch, die Zahlen im Land sind auch eigentlich gar nicht so übel, was so die Benutzung angeht. Also sind wohl um die 10% für Südkorea heißt das 16 Millionen ungefähr der Bevölkerung, der Südkoreaner, die mit digitalen Assets zu tun haben, also die handeln oder gekauft haben oder wie auch immer. Ist ja schon auch nicht so wenig.
Ja, und was die scheinen tatsächlich eine sehr relativ hohe Adoptionsrate im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt zu haben.
Ja.
Deshalb ist es natürlich auch ein logischer Schritt, dass das Thema mehr diskutiert wird, auch von der Politik, und dann auch ein politisches Thema wird für Parteien.
Mhm.
Auch die. Ist ja bei uns jetzt vielleicht noch nicht so stark. Das wird natürlich irgendwann relevanter, wenn man sagen kann, okay, die Bitcoiner-Base wird groß in Deutschland, dann würde es natürlich irgendwann auch relevanter für Politiker zu sagen, wir positionieren uns positiv zu Bitcoin, weil wir dann vielleicht die Hoffnung haben, dass wir Bitcoiner fischen können oder wen auch immer für die Wahl stimmen. Ja.
Ja.
Das wird sicherlich in Zukunft irgendwann nochmal mehr kommen, dass wir da sowas haben werden. Das sehen wir in den USA ein bisschen mit hier dem Kennedy-Präsidentenkandidaten, der es mal versucht hat.
Mhm.
Ich glaube, mittlerweile ist er eher, Chancen stehen ja eher schlecht, oder ist, ich weiß gar nicht, ob er nicht so
weit
schon raus ist, aber
ich glaube,
es wird zumindest immer mehr zum Thema.
Ich glaube, die Mitstreiter bei den Republikanern da jetzt, die sind doch alle raus, oder? Also die haben es alle abgemeldet. Ja. Okay, anderes Thema. Ja, Europa, klar, das dauert noch ein bisschen. Die Sachen müssen alle sehr, sehr, sehr gut durchdacht werden und geprüft werden und dann nochmal überdacht und auf jeden Fall, was ich auch krass fand, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, so jetzt, dass die MicroStrategy-Aktie das drittmeist gehandelte Wertpapier da ist, ne? Auch, das ist auch krass.
Ja. Ist ja für viele auch eine Möglichkeit, Exposure zu Bitcoin zu bekommen, wenn man jetzt irgendwie nicht in den USA ist und nicht unbedingt die ETFs kaufen kann, dann ist halt vielleicht auch der nächste Schritt zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht, wie wir jetzt als Bitcoin-Maxis oder technikaffine Leute sagen, wir wollen irgendwie unsere Bitcoin selber verwahren, dann es ist natürlich auch relativ einfach, über seinen Broker zu sagen, ich kaufe jetzt MicroStrategy-Aktien und habe damit so ein bisschen einen Anteil an Bitcoin oder zumindest partizipiere ich an der Preisbewegung. Und wie man ja sieht, jetzt in den letzten Monaten sogar besser, als wenn man irgendwie Bitcoin gehalten hat, was natürlich daran liegt, dass MicroStrategy halt mehr Leverage irgendwie hat, also mehr Bitcoin als...
Ja, und ich weiß auch gar nicht genau, wie viel Anteil jetzt daran Unternehmen auch sind, wie die das vielleicht, also was ich jetzt vermuten würde, die vielleicht mehr darauf gehen als Privatleute. Aber trotzdem auf jeden Fall alles in allem eine recht interessante Entwicklung. Und ja, also wie ich vorhin schon meinte, dass man hört das immer, liest das immer öfter jetzt, ne, dass das Wahlkampfthema ist, Bitcoin generell. Wie gesagt, was du vorhin schon meintest, zuletzt in den USA und Südkorea, man hört das immer öfter, es zieht immer öfter ein in die Politik. Mal schauen, was daraus wird. Dann gab es interessante Neuigkeiten von El Salvador. Und zwar macht El Salvador was ganz, ganz Untypisches für viele andere westliche Länder, oder? Sie haben tatsächlich freiwillig jetzt angefangen, ihre Schulden abzubauen. Früher, als sie eigentlich hätten müssen, sozusagen. Durch Rückkauf von Staatsanleihen. Was ist da los? Das ist doch krass, oder?
Ja, irgendwie sehr spannend ist ja meistens eher untypisch. Im Zweifel wird ja eher, wenn die Schuldtitel auslaufen, die Anleihen wieder neu ausgegeben. Genau, wie du gesagt hast jetzt der Präsident rausgegeben, dass sie Staatsanleihen vorzeitig zurückkaufen wollen, also damit quasi ja die Schulden vorzeitig so gesehen zurückzahlen. Was mich ein bisschen stutzig. Also auf der einen Seite macht das irgendwie, ist das natürlich Sinn, weil das irgendwie für die Kreditwürdigkeit die oder
Ratings, ne?
Wir haben das ja auch gesehen, nachdem er das angekündigt hat, hat sich so der Zins, die Zinsunterschiede zu den USA ein bisschen verkleinert. Also das heißt, dass Kreditgeber vielleicht eher sagen, okay, es wird jetzt kreditwürdiger. Was mich aber ein bisschen stutzig macht, ich weiß nicht, ob du das auch heute mitbekommen hast, es kam ja wieder so ein bisschen die News raus vom Internationalen Währungsfonds, El Salvador Kredite. Da scheint es ja immer noch Verhandlungen zu geben oder die jetzt wieder anlaufen. Auch interessanterweise in einer ähnlichen Summe, wie die vielleicht die Schulden aufkaufen wollen. 1,4 Milliarden Dollar, die da der IWF, also Internationaler Währungsfonds, vielleicht zahlen wird irgendwann. Was jetzt da in dem Fall aber eher das Thema war auch, dass da scheinbar der IWF wieder sehr negativ dem ganzen Bitcoin-Sachen gegenübergestellt ist und deshalb da irgendwie noch länger verhandelt werden muss. Und zumindest passt das für mich nicht zusammen so ganz, weil auf der einen Seite irgendwie Schulden zurückkaufen, aber dann irgendwie einen Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufnehmen müssen in auch so einer Höhe. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, was jetzt in Zukunft da passieren wird. Ich glaube, das sollte man einfach mal weiter beobachten. Ja, ist aber generell natürlich eine interessante Entwicklung, dass er das.
Ja, würde natürlich ein bisschen wieder kleinen Schatten auf die ganze Geschichte werfen. Ne?
Ja. Weil, ja, genau, letztlich, wenn die jetzt neue Kredite aufnehmen müssen beim IWF und zeitgleich Staatsanleihen zurückkaufen, dann könnte man ja auch sagen, okay, wir lassen die Kredite weiterlaufen und nehmen nicht irgendwie neues Geld irgendwie auf, weil ja, irgendwie muss das Geld ja dann scheinbar schon da sein, wenn denn jetzt El Salvador in der Lage wäre, tatsächlich diese Staatsanleihen aufzukaufen.
Ja, ja, insgesamt haben sie wohl um die 20 Milliarden Schulden noch, das Land. Das ist ja auch ein relativ kleines Land, ne? Dagegenüber stehen ungefähr 30 Milliarden Wirtschaftsleistungen, die aufbringen. Und ja, wir hatten jetzt bei dem Rückkauf da, das ist eine Summe, da dreht sich es um 1,75 Milliarden US-Dollar. Die wären normalerweise dann 2025, 27 und 29 fällig gewesen. Also ja, das mit dem IWF habe ich jetzt noch nicht so im Detail mitbekommen, aber ja, wie gesagt, wäre natürlich nicht ganz so schön. Ja. Mal sehen. Sonst generell natürlich, es ist ein interessanter Move, also generell den Schuldenberg zu bearbeiten für ein Land, sollte eigentlich Nachahmer haben für andere Länder. In vielen Ländern läuft es eigentlich genau in die andere Richtung. Also ich glaube, dieser Gedanke überhaupt an diese Schulden ranzugehen, den gibt es in vielen Ländern gar nicht, vielen Regierungen gar nicht. Ja, naja.
Ja, das ist tendenziell ja eher das Gegenteil. Also wir haben zwar die Schuldenbremse, aber nicht jetzt dieses, okay, wir müssen irgendwie, und wir hatten auch mal die schwarze Null, aber letztlich so, ja, dieses einfach Schulden abbauen, das ist jetzt nicht so das Thema.
Ja. Allein schon bei dieser Schuldenbremsennummer, da gibt es ja auch wieder mehrere Hintertüren, das zu umgehen als Staat mit dem Bundeshaushalt. Ne? Also es gibt so ein paar andere Sachen, die musst du bloß anders nennen und irgendwo anders verbuchen und dann fallen die gar nicht mit.
Dann werden die Schulden nicht Schulden genannt, sondern Sondervermögen.
Oder Sonderschulden.
Und dann passt das wieder.
Ah, da gibt es so viele tolle Namen für.
Ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich irgendwie gelesen, dass insgesamt aber für El Salvador, also das Ziel, was sie sich so ein bisschen gesteckt haben, glaube ich, ne, ist 2030 schuldenfrei zu sein und die Reserve in Bitcoin, die sie haben, so auf 20.000 aufzustocken, ja. Was immer noch deutlich weniger als die Hälfte wäre von dem, was das Bundesland Sachsen hat. Ja.
Wenn sie es noch haben. Ich muss sagen, das sind ja nette Zahlen, aber ich würde das erst glauben, wenn ich das sehe. Also ich meine, El Salvador läuft natürlich vielleicht in die richtige Richtung, politisch teilweise. Aber es ist ja immer noch auch irgendwie Politik. Und
auf jeden Fall.
Thema. Da ist auch El Salvador nicht ganz frei von. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das als Staat tatsächlich dann letztlich so sinnvoll ist, alle Schulden abzubauen oder jetzt nicht ein gewisser Grad als Schuld. Ich meine, als.
Ist natürlich schwierig, wenn um dich rum alle den Film weiter so fahren, wie er vorher lief. Ne?
Ja.
Gerade für so ein kleines Land, ja. Ja, mal schauen, wie die Entwicklung da weitergeht.
Ja, aber wirtschaftlich scheint es ja gerade ganz gut zu laufen. Oder es gibt natürlich noch viel zu tun, weil natürlich viele Leute auch irgendwie einfach noch nicht vom Aufschwung in dem Sinne profitieren. Also klar, El Salvador ist immer noch ein Land mit vielen wirtschaftlichen Herausforderungen. Deshalb ist ja auch das Ganze mit dem Internationalen Währungsfonds noch ein Thema.
Wirtschaftswachstum haben sie 4,5%, habe ich gelesen. Ist natürlich auch immer, muss man dazu sagen, also wie gesagt, klar, es ist ein kleines Land und wenn du natürlich in einer Situation startest als Land, wo El Salvador vor wenigen Jahren noch war, dann ist natürlich leicht, sage ich es mal in Anführungsstrichen, da ein Wirtschaftswachstum dann hinzukriegen, als wenn man jetzt, weiß nicht, so also ein Land wie Deutschland auf dem Niveau dann irgendwie startet und danach irgendwie drauflegen will. Klar, aber trotzdem, immerhin. Und die haben Inflation, ich glaube aktuell von 0,8%, habe ich gelesen. Das ist auch besser als viele andere große Wirtschaftsnationen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen.
Ja. Sie können ja auch immerhin nicht ihr eigenes Geld drucken, also sie sind ja quasi vom US-Dollar abhängig und teilweise Bitcoin.
Ja, genau. Ja, wenn wir mal weiter ein Auge drauf werfen, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dann gibt es Neuigkeiten für eine mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs und zwar in Hongkong, der Hongkonger Börse. Auch nicht gerade eine kleine Börse, ne? Brandheiße News auf jeden Fall. Wie sieht es da aktuell aus? Da bist du auch relativ gut im Thema, oder?
Ja, also auch eine sehr interessante Entwicklung irgendwie. Jetzt könnte man vielleicht sich denken, okay, die USA hat jetzt quasi, die isst den Kuchen mit ihren Bitcoin-ETFs und jetzt kommt so ein bisschen, okay, wir wollen auch ein Stückchen davon abhaben. Zumindest gibt es ja jetzt so ein bisschen die Gerüchte, dass es vielleicht dann irgendwann ab nächster Woche erlaubt werden könnte. Muss man natürlich erstmal alles noch sehen, was da so die chinesischen Regulierungsbehörden etc. pp. Dann dazu sagen. Aber gerade so einmal gibt es ja irgendwie von einem Hongkong-Fonds, die da gerne dran teilhaben wollen, aber auch von China Mainland, also vom chinesischen Festland. Und das sind auch Fonds mit irgendwie 100, 200, 300 Milliarden Assets, die die managen. Ist schon eine sehr spannende Entwicklung. Und wenn man sich das so anguckt, gerade auch Gold in China, da scheint auch der Bedarf schon da zu sein für irgendwie ein Asset, wo man was irgendwie begrenzt ist und wo man sich absichern kann, weil gerade so in der letzten Woche wurde einer der Goldfonds oder Goldfonds in China irgendwie mit 30% Premium, also Preisprämium über dem, was auf dem globalen Markt war, gehandelt. Was für mich ja so ein bisschen ein Zeichen ist, okay, da wollen vielleicht Chinesen ihr Geld absichern. Und ursprünglich war das ja traditionell auch viel mit Immobilien, wo viel Geld reingeflossen ist, auch bei den Chinesen.
Läuft ja gerade nicht so gut in China mit Immobilien.
Genau, läuft nicht ganz so gut vielleicht. Und ja, irgendwas muss man ja da mit dem Geld machen und scheinbar ist das jetzt Gold. Und das wäre natürlich super spannend, wenn das dann sowas wie ETFs erlaubt würden. Weil das wären ja dann natürlich die Alternative dazu. Aber auch trotzdem natürlich irgendwie interessant, dass es in China jetzt so ein bisschen so eine Bewegung gibt, weil eigentlich war ja China eher nicht ganz so positive Haltung gegenüber Krypto, Bitcoin, Bitcoin-Mining. Ja,
wobei man natürlich noch ein bisschen unterscheiden muss zwischen Festland-China, ne, und
Wirtschaftszone. Dadurch, da bin ich jetzt nicht drin, stellt sich auch noch natürlich letztlich die Frage, was hat jetzt quasi die Bedeutung, wenn es in Anführungszeichen nur Hongkong wäre und nicht China, Festland. Genau, aber zumindest gab es auch einen der großen Fonds, die auf dem Festland jetzt einen Antrag gestellt haben. Muss man natürlich schauen, wie es da weitergeht. Ja. Aber an sich, die Bewegung ist ja schon spannend, dass einfach da jetzt so Anträge kommen und da sieht man halt mal den Effekt, den wir jetzt haben mit ETFs in den USA und dass auf einmal jetzt andere Länder auch sagen, okay, wir müssen da vielleicht ein bisschen offener werden oder wir haben zumindest irgendwelche Fonds, die sagen, ja, wir wollen jetzt auch da mitmachen, weil guck mal da in den USA, da drüben, da läuft das richtig relativ oder richtig gut und unsere Investoren oder unsere Kunden wollen auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Wir möchten jetzt gerne so ein Produkt anbieten.
Ja.
Das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung.
Ja, immerhin genau. Es sind ja auch mehrere Anträge. Es ist jetzt nicht bloß ein Verwalter, der sich da gemeldet hat. Ja, also die Quellen, das kommt von zwei Personen, die mit dem Nachrichtendienst Reuters zu tun haben. Also das ist alles noch relativ frisch irgendwie, die News, ne? Aber es sieht wohl so aus, dass es so kommen wird. Aber es ist halt noch bis jetzt noch keine offiziell bestätigte Meldung gewesen. Ne? Ja, und wie gesagt, genau, was du eben auch schon meintest, es gibt ja auch in London und Australien auch schon ähnliche Entwicklungen, wo es auch schon kurz vor einer Zulassung ist. Ja, es hat schon eine ganz interessante Entwicklung jetzt irgendwie mit den ETFs.
Ja, genau, Großbritannien ist natürlich auch wie Europa generell diese, also nicht ein ETF, sondern dieses Exchange-Traded Notes, die sind ja rechtlich leider nicht ganz so gut besichert wie jetzt so ein ETF, aber immerhin geht's halt, ja. Ich meine, wir haben das ja auch in Europa, wir haben ja Finanzprodukte, wo man quasi Anteile an Bitcoin in Anführungszeichen kaufen kann, die aber nicht ETF genannt werden dürfen, weil laut europäischen Rechts, weil es heißt ja Fonds, also und ein Fonds muss aus mehreren Assets bestehen, deshalb kann es kein ETF geben, der nur Bitcoin hat oder nur Gold, zum Beispiel auch, was halt in den USA möglich ist.
Ja, genau. Es muss alles mal diversifiziert sein.
Ja.
Ach ja. Gut, dann haben wir noch was zur USA, zur Inflation. Da gab es eine kleine Überraschung. Die ist doch etwas höher ausgefallen als von vielen ursprünglich erwartet. Kel Surprise, würde ich da sagen. Bei 3,5%. Ich glaube, im vergangenen Jahr März war es 3,4, aber.
Ja, ist halt. Es gab ja viele, die irgendwie auch vor ein paar Monaten noch gesagt haben: Okay, wir werden bald die Zinswende haben. Und die rückt natürlich jetzt mit solchen Zahlen erstmal wieder noch in weitere Ferne. Also jetzt dann nicht im Juni, Juli, sondern vielleicht dann Ende des Jahres oder mal gucken, wo die Reise halt hingeht bei Inflationszahlen. Aber erstmal ist das natürlich etwas, was für die Zentralbank in den USA jetzt keine positive Entwicklung ist, dass die Inflationsraten nicht runtergehen oder sogar dann höher als über den Erwartungen reinkommen. Mhm. Da ist dann 3,5% noch zu weit weg von den 2% und zeitgleich haben wir natürlich auch.
Ich wollte es gerade sagen, von den gesunden 2%, ja.
Genau, von dem offiziellen Ziel.
Das haben wir kürzlich nochmal von Marcel Fratscher nochmal gelernt, dass 2% das Neutrale, die Neutralität quasi
ist. Ja, ne? Genau, das ist das ist die heilige Zahl, die 2% Inflation.
Ja, nicht wie alle denken, 0, nee, das ist 2%.
Ja. Ja, und zeitgleich haben wir natürlich, wirtschaftlich sieht es ja jetzt erstmal auch gar nicht so schlecht aus in den USA. Das heißt, zumindest die Zinswende verschiebt sich immer weiter nach hinten in der Zeit. Mhm. Was theoretisch natürlich jetzt irgendwie vielleicht nicht so positiv ist in dem Sinne, ist von mehr Liquidität im Markt. Aber ich meine, wir haben jetzt das Halving und natürlich einfach, dass die steigende Nachfrage durch ETFs und so, das heißt, selbst wenn jetzt die Zinswende nicht kommt, sieht das vielleicht ja trotzdem nicht so schlecht aus für Bitcoin. Aber das wird sich dann zeigen in den nächsten Monaten.
Is it good for Bitcoin?
Yes.
Yes. Wir werden sehen. Ja. Ja, dann hatten wir noch einen Geburtstag von einer Person, die niemand offiziell jemals gesehen hat. Die hat so ein Electronic Cash System irgendwann mal erfunden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß.
Ja, mysteriös.
Mysteriös, ja. Irgendwas mit Bitcoin. Ja, genau. Satoshi Nakamoto hatte Geburtstag, zumindest laut den Daten, die er, sie oder die Gruppe von Personen damals veröffentlicht hat über das Forum, ne? Satoshi Nakamoto damals. Also wäre jetzt theoretisch am 5. April 49 Jahre alt geworden. Ja, 1975. Der 5. April, wieder so ein Datum. Natürlich hat man da auch angefangen, irgendwann mal genauer drauf zu gucken, wie bei den ganzen anderen Daten, die mit Bitcoin im Zusammenhang stehen, ne? Als der erste Block und als das White Paper veröffentlicht wurde und so. Das sind ja alles keine zufälligen Daten, die wurden schon sehr bewusst gewählt. Und so eventuell auch bei dem 5. April, oder? Ich meine, fällt zusammen auf den Tag, als das Goldverbot in Kraft getreten ist, ne? In den USA.
Ja, in 1933 war das.
Genau.
Ja.
Meinst du, da gab es einen Zusammenhang? Oder könnte es tatsächlich Zufall sein?
Also ich meine, bei ihm ist irgendwie, oder bei der Gruppe Satoshi ist ja alles irgendwie möglich. Da scheint vieles bewusst gewählt worden zu sein. Also ja, warum nicht? Könnte ich mir vorstellen. Aber letztlich, wir genauso jetzt ist bei den ganzen E-Mails und Foren, es wird ja auch jedes Wort umgedreht, das Satoshi mal irgendwann geschrieben hat. Und
ja.
Wenn man lange genug sucht, findet man auch irgendwelche tollen Zusammenhänge.
Irgendwann in ein paar hundert, in ein paar tausend Jahren werden die ganzen E-Mails so mehrfach neu interpretiert, wahrscheinlich ähnlich wie die,
wie hieß der Hellseher nochmal?
War das nicht so gerade? Nostradamus.
Ah, okay.
Der hat doch diese Verse geschrieben, wo man gesagt hat, der hat die Zukunft vorausgesagt. Ganz viele Ereignisse. Irgendwelche Erdbeben, Kriege und sowas und
ja.
So, ich bin komplett abgedriftet jetzt. was ich damit sagen wollte, ist, wer weiß, ob in ein paar hundert Jahren die alten Mails im Forum ausgelegt werden, wie die Prophezeiungen von Nostradamus, wo dann irgendwie ganz viele Sachen reininterpretiert werden. So, genau, das dazu.
Ja, aber genau, nur kurz dazu. Generell, viele Daten davon sind natürlich, passen halt zu gut mit gewissen Themen zusammen. Also mit Goldstandard, Goldverbot. Da gibt es schon sehr viele, natürlich sehr passende Daten, wo man sagen kann, vielleicht hat er das sehr bewusst oder die Gruppe haben das sehr bewusst gewählt, gewisse Daten. Also ja. Würde ich jetzt nicht ausschließen.
Sehr wahrscheinlich, ja. Was ich dich überhaupt generell noch fragen wollte, was mir gerade einfällt, hast du eigentlich den Stuhl gekauft für 20 Euro? Es gab da,
ja, aber der ist ja jetzt noch teurer geworden, deshalb wollte ich den nicht kaufen. Wobei, nee, für mich ist der ja günstiger geworden, stimmt. Meine Bitcoin sind ja gestiegen in den letzten Wochen.
Inflation. Ja. Nur zur Erklärung, für alle, die jetzt denken, was? Es gab einen Tweet von Jan jetzt, ich weiß nicht, vor ein, zwei Tagen. Das ist mega lustig, ich musste den so oft mir das Video angucken. Es ist quasi so ein Chatverlauf von eBay Kleinanzeigen gewesen. Da wollte jemand einen Stuhl kaufen und hat dann irgendwie die Person angeschrieben und hat dann irgendwie gemeint, ja, nee, der ist teurer geworden. Und die Person meinte dann, ja, wieso ist da ein Festpreis drin? Und ja, da haben sie ein bisschen hin und her diskutiert und der Grund war auf jeden Fall Inflation. Und es wurde daraus mit einer KI, hast du das gemacht? Nee.
Nee, das habe ich auch auf dem Internet gefunden, aber ich. Das war einfach.
Das war mega witzig.
Auch mit so einem ABBA-Song-mäßig im Hintergrund so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen 80s-mäßig, genau. ABBA, genau. So ein Lied rausgemacht, aber das war echt sehr stimmig, muss man sagen. Das hat super gut gepasst.
Und es war halt natürlich auch passend für Bitcoiner quasi, dass ein Stuhl verkauft wurde und dann der den Stuhl verkauft, nachdem er die Anzeige im Monat reingestellt hat. Nee, jetzt möchte ich aber mehr dafür, weil Inflation.
Genau, er hat einen Festpreis reingestellt, aber als dann sich der erste Käufer gemeldet hat, da war der Preis dann nicht mehr aktuell, weil ja Inflation da ist. Ja. Hau ich mal drunter den Link, müsst ihr euch angucken. Sehr unterhaltsam. Ja, genau, dann wollte ich noch den Bitcoin-Block erwähnen, denn der nächste Block, also der vierte in der Reihe hatten wir, glaube ich, eben, ne? Der in Köln stattfindet im nächsten Monat, Ende nächsten Monat. Ja, das ist eine Art Pop-up, wie nennt man das, ja. Man das ist eigentlich mehr an die Leute gerichtet, um sich da, die da vorbeilaufen in dieser Passage oder Fußgängerzone oder Straße, die ein bisschen Lust haben, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und ein bisschen zu informieren oder vielleicht ein paar Sachen zu kaufen und sich ein paar Sachen anzuhören. Da gibt es auch Vorträge. Generell kann man auch einfach mit Bitcoinern ins Gespräch kommen und sich einfach ein bisschen was über Bitcoin anhören für die jetzt gerade frisch reingefallen sind oder reinfallen wollen ins Rabbit Hole. So. Ja. Hast du sonst noch was, Jan?
Eigentlich nicht, nur genau zum Thema Bitcoin-Block. Ich war selber auch noch nicht da. Ich werde aber auch versuchen, mal hinzukommen und ich glaube, dass das echt eine sehr unterstützenswerte Sache ist, quasi da mal vorbeizuschauen und dass man dann auch irgendwelchen anderen Leuten, die jetzt noch nicht sich so viel mit Bitcoin beschäftigt haben, aber vor Ort sind, dass man die dann auch, dass man einfach dann mal persönlich da ist und auch vielleicht ansprechbar für solche Leute. Und ja, jeder, der irgendwie in der Region ist, sicherlich eine coole Idee, da mal vorbeizuschauen dann.
Ja, genau. Ein paar Wochen ist ja noch hin. Wahrscheinlich werde ich es irgendwann nochmal erwähnen als Erinnerung. Ja, genau. Was gibt es sonst so Neues aus der Community? Die Zitadelle steht jetzt bald vor der Tür, aber auch erst nächsten Monat, ist noch kurz davor. Das Blocktrainer-Event in Köln, ne, hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Das ist erst im September, am 21. Riesige Party, es wird auch eine richtig fette Location. Wer das noch nicht mitbekommen hat, in Köln, ja, MMC Studios. Richtig groß. Da bist du natürlich auch Jan, oder?
Ja.
Ja, er hat ja, ja gesagt.
Köln scheint hier so ein richtiger Bitcoin-Hub zu werden. Erst der Bitcoin-Blog, dann der Blog-Trainer.
Ja, auch die ganze, ich meine, viele Leute aus dem Space, die so ein bisschen bekannter sind durch verschiedene Sachen, sind aus der Ecke auch hier, ja. Du bist ja auch aus der Ecke, ja, grob. Du bist nicht aus Köln, aber du bist aus dem westlichen Deutschland sozusagen.
Ja, zumindest schon mal gleiches Bundesland auch, ja.
Und mit westlich ist es nicht gemeint jetzt die Ausrichtung, sondern der geografische, so. Ja, gut, okay. Ja, dein Lied, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Ich wünsche mir das ja bei der Zitadelle als Karaoke-Song, habe ich ja schon geschrieben irgendwo. Das gepostete Lied, da sehe ich mich schon mit ein paar anderen
ja. Vor der Bühne. Ich habe das Gefühl, das wird schon auf einigen nächsten Events mal
da bin ich mal gespannt. Werden. Ja, Orga-Team, Kai, Markus. Markus, wenn du das hörst. Ah, das geht bestimmt. Ja. Ich freue mich. Ja, Jan, dann vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall schon mal.
Und, ja, danke, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mit dir ein bisschen über die News quatschen durfte, Bitcoin.
Ja, gerne.
Hat mich gefreut.
Gerne. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs nächste Mal einschalten. Wie gesagt, schaut bei Podcast 2.0 vorbei, Fountain am besten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jan, ciao.
Ciao.
Tschüss.